möchte heute mal zu Anfang mit uns beten. Wieder meiner üblichen Gewohnheit. Großer, allmächtiger, heiliger Gott, wir loben und wir preisen deine Größe, deine Herrlichkeit, deine unvorstellbare Macht, alles, was du ins Leben gerufen hast, du, der du alles hältst auf eine einzigartige Art und Weise. Wir preisen dich dafür. Wir preisen dich für dein Wort, Herr, was alles ins Dasein gerufen hat. Du hast gesprochen und es wurde. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du heute noch sprichst. Du sprichst durch dein Wort, deine heilige Schrift zu uns, dein lebendiges Wort. Du sprichst auch heute zu uns, Herr. Bitte sprich zu uns. Sage uns das, was wir brauchen, sodass du uns richtig leiten kannst, Herr, auf den Wegen, die du für uns ausgesucht hast, lieber Gott. Lass uns dein Wort hören und lass es in uns lebendig werden und wachsen. Darum wollen wir dich bitten. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen für unsere Gemeinschaft und dein Wort. Amen. Vor ungefähr 7 Wochen habe ich mir was überlegt und habe mir eine Art Gesundheitskonzept entwickelt. Und das habe ich genannt Fit für den Dienst. Und Ziel ist eigentlich das dahinter gewesen, unser Körper, den wir oft so abtun als ein irdisches Zelt, naja, und das ist sowieso vergänglich und das wird eh unbrauchbar, also warum überhaupt ein bisschen besondere Pflege dem Körper angedeihen lassen. Aber wir wissen ja auch anhand der Schrift, dass unser Körper nicht nur ein vergängliches Zelt ist, sondern er ist auch der Tempel Gottes. Im 1. Korinther 6, 19, 20 steht: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Also hier geht es tatsächlich um den Leib des Einzelnen, um unseren persönlichen Körper, das Gefäß, ja, in dem wir Gottes Geist tragen, in uns tragen und mit dem wir hier auf Erden unseren Dienst tun. Aber es geht nicht nur um unseren eigenen Körper, es geht weiter. Ja? Nämlich im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 nennt Paulus die Gemeinde Christi als Ort, in dem Gottes Geist wohnt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir haben also demnach 2 Tempel, die wir pflegen sollen. Das eine ist eben unser Körper, unser Leib, mit Verstand, mit Geist, mit der Psyche, also alles, was dazugehört. Und das andere ist unsere Gemeinde als ebenfalls ein sichtbarer Leib, nämlich der Leib Christi auf Erden. Nichts anderes sind wir als Gemeinde. Und ich denke deswegen, der Begriff Tempelpflege ist eigentlich ein schöner Begriff für unser Leben. Ein schönes Bild. Also wir als die Heiligen Gottes, als die, die von ihm für ihn Abgesonderten, schauen darauf, dass unser Tempel rein bleibt. So wie wir auch hier darauf schauen, ja, dass wir hier unseren Versammlungsraum, dass wir die Gemeinde putzen. Es gibt eigenen Putzdienst dafür. Wir schauen, so dass alles schön ist. Ja, dass es einladend ist, so eben auch wir als Menschen. Also das heißt, wir schauen darauf, dass wir nicht durch eine falsche, belastende und verschmutzende Lebensweise vorzeitig verschleißen. Das Ganze ist natürlich kein Selbstzweck. Wir tun das nicht, um unser Leben irgendwie zu verlängern. Also wir machen daraus keinen Kult, ja, keinen Körperkult. Aber wir wollen natürlich den Dienst für unseren Gott hier auf Erden möglichst so gestalten, dass wir nicht vorzeitig kaputt gehen, schwach werden, krank werden und so weiter. Also die Nachfolge Christi bringt uns auch dazu, dass wir uns selbst pflegen. Ich habe das mit einem Selbstversuch gestartet, ja, vor 7 Wochen. Und ich habe mal angefangen, also die Dinge zu verbessern, von denen man langläufig weiß, dass man sie verbessern kann. Ja? Also ich habe meine Ernährung verändert, verbessert. Ja? Ich habe Fastenphasen eingelegt. Ich habe begonnen, Bewegung und Ruhe abwechseln zu lassen. Medienkonsum reduziert, Verkopfungen aufgelöst. Also alles das Positives erkannt, Gott gelobt. Ich hoffe, man sieht es mir auch ein bisschen an. Denn ich habe mich also einer ganzheitlichen Tempelreinigung unterzogen, vom Dach bis zum Fundament. Und das Resultat ist erstaunlich. Vielleicht sieht man es. Ein paar Kilos sind gepurzelt. Ja? Blutdruck hat sich normalisiert. Und ich will jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich hoffe, dass mir bei der nächsten Gesunduntersuchung der Arzt nicht wie üblich mit den Augen rollt und mir irgendwelche Tabletten verschreiben will, ja? Sondern ich hoffe, dass es so ist, dass er dann mal auf einmal applaudiert und sagt, wie hast du das gemacht? Ja? Also, das Resultat ist wirklich erstaunlich. Und natürlich hat das Konsequenzen für die Zukunft. Das Programm Fit für den Dienst funktioniert. Hat bei mir funktioniert und ich bin viel fitter als vor dieser Reinigung, als vor dieser Tempelpflege. Und die ist übrigens jetzt zu meinem Lebensstil geworden. Ich werde das weiterhin praktizieren. Ich möchte dabei bleiben. So wie man eine Wohnung ja auch regelmäßig putzt und lüftet. Ja? Und so sollte das eben auch mit unserem Körper geschehen. Die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, nämlich, dass meine Einschränkungen im Konsum und in unserer zivilisatorisch westlich geprägten Lebensweise in Wirklichkeit unermessliche Bereicherungen sind. Also Einschränkung ist eigentlich eine Bereicherung. Und es haben sich wirklich Fitness, Lebensqualität, Klarheit, Sicht, Gebet und sogar die Beziehung zu Gott verbessert, weil das schlechte Gewissen sich langsam distanziert hat. Schlechtes Gewissen trennt uns von Gott. Ein gutes Gewissen führt uns näher zu ihm. Jetzt natürlich die Frage, wie kam ich zu diesem Wissen? Durchs Lesen. Ich habe Bücher von Ärzten und Wissenschaftlern gelesen, die groß angelegte Untersuchungen gemacht haben. Und zwar Lebensstile von ganzen Völkern und verschiedenen Bereichen, den Blue Zones und so weiter. Und die verglichen haben, warum einige von Natur aus frühzeitig krank werden, alle möglichen Krankheiten bekommen, wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Demenz. Ja? Und in anderen Gebieten der Erde sind diese Krankheiten nahezu unbekannt. Ja? Man kennt sie nicht. Das, was bei uns epidemiologisch auftritt, also überall, ist dort genau umgekehrt. Im großen Stil tritt es dort nicht auf. Das heißt also, das Gute erkennen, was zu tun ist, und das Schlechte meiden, was uns eben so krank macht. Und ich ließ mich von diesen Leuten lehren. Ich tue das, was sie sagen, was sie analysiert haben, was sie herausgefunden haben. Und ich lasse das, von dem diese Leute warnen, diese Wissenschaftler. Die Mahnungen also, die diese Ärzte aussprechen, die diese Wissenschaftler aussprechen, sind ein Weg zu einem gesünderen und fitteren, diensteifrigeren Leben, das natürlich wir Gott zur Verfügung stellen. Zur Gänze. Das heißt, die Mahnungen dieser Wissenschaftler, dieser Ärzte sind mir eigentlich ein Licht auf meinem Weg des Lebens in diesem Körper. Ein Licht auf diesem irdischen Weg. Nie käme ich auf die Idee, diese Mahnung, diese Anweisungen als unnötige Last zu betrachten, als eine Androhung, als irgendwie etwas. Ja? Also das Gute macht und hält gesund, das ich tue, und das Schlechte macht krank, und das meide ich. Ich höre auf diese Leute, ich höre gut auf sie und tue es. Und deswegen die heutige Einleitung hat etwas länger gedauert, ja? Aber es geht heute nichts anderes in unserer Predigt. Es geht, die heißt auch vom Titel, wir mahnen zur Erbauung. Wir mahnen zur Erbauung. Als ich meine erste Bibel bekommen habe, eine abgelesene Schulbibel, da war ich 22, habe ich begonnen, darin zu lesen, willkürlich irgendwie und sofort rauszustreichen irgendwie. Ja? Und dachte, ich streiche am besten das raus, was mir wichtig erscheint. Ne? Und begann also, das wurde immer mehr. Und irgendwann bin ich draufgekommen, ja, eigentlich das Wichtige wird immer mehr. Und überhaupt im Laufe meines Lebens, je mehr ich Bibel verstehe, desto mehr wurden mir auch andere Passagen wichtig. Ja? Und irgendwann begann sich diese Stelle in der Bibel gegenseitig zu überschreien, zu übertönen. Das eine rot, das andere rosa, das dritte gelb, das vierte sonst wo. Ja? Und am Ende war die Bibel faktisch unleserlich geworden, weil ich sie aufgeschlagen habe und ich wurde überschlagen von meinen eigenen angestrichenen Stellen. Was mich dazu geführt hat, dass ich irgendwann aufgehört habe, komplett zu streichen, anzustreichen in der Bibel, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht mehr so beeinflussen lassen von meinem eigenen Anstreichsystem. Ja? Habe ich nichts mehr angestrichen, bis ich festgestellt habe, es funktioniert auch nicht, weil dann schlage ich die Bibel auf und weiß überhaupt gar nicht mehr, was da irgendwie steht und was ich, wann ich das schon mal gelesen habe und was da überhaupt ist. Ja? Das ist auch kein gutes System, nicht anzustreichen. Ja? Und deswegen möchte ich jetzt mal Folgendes bitten, dass wir mal uns das Bild Nummer 1 anschauen. Ich habe heute wieder Bilder vorbereitet. Bild Nummer 1. Auf dem Bild können wir uns jetzt anschauen, nach welchem System ich in meiner Bibel anstreiche. Das werden wir jetzt mal zu Beginn einmal machen. Ja? Wir haben hier eigentlich nur 3 oder 4 Farben, kann man sagen. Ja? Und wenn man sich genau die Bibel anschaut, dann gibt es Dinge, von der die Bibel sagt, bitte tut das, das ist gut, das ist richtig, das tut euch gut. Ja? Das ist der Weg, auf dem ihr geht. Grün wie die Ampel. Ampel heißt losfahren, starten, los geht's. Ja? Das heißt, grün ist der Weg, auch der Hoffnung, ja, den wir gehen sollen. Das heißt, man kann sich die Dinge in der Bibel grün anstreichen. Dann gibt es natürlich eine Verheißung. Es gibt die Verheißung. Wenn man mal anschaut, wie oft die Bibel uns etwas verheißt, wenn wir so und so leben, passiert das und das, ja? Dann kann man wirklich sagen, das ist die Verheißung. Und die Verheißung ist nicht nur für die Zukunft, für die Ewigkeit, fürs ewige Leben, ja? Was sozusagen auch ins Jetzt hineinstrahlt, sondern diese Verheißung oder das ist auch jetzt schon vorhanden. Deswegen ist auch hier der gelbe Schein um uns herum, ja? Das Gelbe, das Licht, ja? Wir sind auch jetzt schon mit einem Fuß sozusagen in der Ewigkeit im Reich Gottes, auch hier auf Erden, ja? Wo wir noch hier wandeln. Das heißt, die Verheißung also ist da. Das nächste ist blau, das ist das, wo nicht unbedingt gezeigt wird, wo nicht gesprochen wird, sondern wo man durch eine Tat erkennen kann. Das ist eine vorbildliche Tat. Ja? Das heißt, dieser ganze Bereich hier, ja, so sollen wir leben, also das wird uns gesagt, so sollen wir leben, so leben wir. Und das ist die Verheißung, ja, für jetzt und für die Zukunft, das ist das eine. Aber in der Bibel kommt sehr viel Rot vor. Ich habe sehr viel Rot angestrichen. Und wenn man sich das hier auf dem Bild ein bisschen anschaut, fast so vom Verhältnis her, ja, weil Rot steht wie bei einer Ampel für Warnung, ja, für Stehenbleiben, Stopp, ja, Gefahr, Achtung, Gefahr oder böse Versuchung, Verlockung, wie auch immer. Und das kann man hier wirklich sehr gut sehen. Ja. Wir haben hier im Hintergrund eigentlich alles das, wie so die Welt lebt, ja, mit all ihren Süchten, Versuchungen, Lüsten, und so weiter und so fort, nicht? Die Bibel schreibt darüber Torheit, Gotteslosigkeit, Hass, Gewalt, Abwege und Spott etc. Die Bibel hat dafür 1000 Worte, die eben auf diese Art und Weise angeführt werden. Und wir sehen eigentlich, wie diese Verlockungen dieser Welt hier reingreifen, ja, uns angreifen wollen, abdecken wollen, uns rausziehen wollen. Aber wir haben hier eine große Bande, ja. Und egal, wie stark wir in diese Verlockungen hineinfallen, ja, wir haben diese Banden, an denen wir uns immer wieder festhalten können und andrücken können, ja, und immer wieder uns wirklich so daran halten, dass wir eben nicht hinuntergezogen werden können. Ja. Und mir war das so wichtig, mal darzustellen, weil ich merke eine Tendenz, ja, wir mögen eigentlich Warnungen nicht. Wir betrachten immer Mahnung und Ermahnung als etwas Schlechtes. Warum muss man sich warum, wer soll uns ermahnen? Wieso brauchen wir Ermahnung? Nein, wir sollen doch nur loben, wir sollen doch nur danken, wir sollen doch einfach nur, ja, einfach, wir sind eh schon vollkommen, weil wir ja Christen sind. Ja? Aber deswegen habe ich diese Einführung gebracht, wir brauchen die Ermahnung, weil wir sonst in die Irre gehen, weil wir sonst tatsächlich wirklich da irgendwo landen. Nicht? Und insofern ist eine Mahnung etwas äußerst Gutes. Und eine Mahnung sollte wirklich genau als das verwendet werden, wie sie auch in der Bibel verwendet wird. Zeigen, wie wir eben gut gehen können. Also das heißt, unser heutiger Text ist ein Text zur Tempelreinigung. Ein Text zum Ausmisten. Und wir wollen uns mahnen lassen durch diesen heutigen Text und wirklich dankbar sein, weil er uns hilft, gesund in Jesus Christus zu leben. Ich würde noch mal ganz gerne Bild Nummer 3 sehen. Das ist jetzt aus den Sprüchen 9,8. Ja? Der Spruch heißt, rüge nicht den Spötter, der hasst dich. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Die Frage ist, lieben wir den, der uns rügt? Und hier sehen wir nochmal das dargestellt in dem Bild. Ja, wir haben, die Bibel kennt nur zwei Bereiche für uns Menschen. Ja? Entweder wir hängen an der Lüge der Welt, man sieht das hier, wir hängen an der Lüge der Welt, oder wir stehen in der Wahrheit in Jesus Christus. Eine andere Variante, eine andere Option gibt es nicht. Wer in Jesus Christus steht mit uns, der sollte tatsächlich lieben, wenn man ihn darauf hinweist, wenn er nicht, ich verwende jetzt mal das Wort ganz bewusst, vielleicht können wir uns das mal einprägen. Wir kennen alle das artgerechte Leben. Wir wissen, wenn eine Kuh artgerecht lebt, ein Hühnchen, was auch immer, dann wissen wir, was das bedeutet. Ja? Eben nicht irgendwo eingepfercht in einer Massentierhaltung, sondern schön, so wie es sich entwickeln kann. Und wir Christen haben eigentlich auch eine Art von artgerechtem Leben. Das vergessen wir zu selten. Wir sind nicht eingesperrt wie die Welt in dem Ghetto dieser Welt. Wir haben eine andere Art zu leben. Das heißt also, wer aus der Wahrheit in Jesus Christus entspringt, der sollte sich Mahnung wirklich zu Herzen nehmen und sie auch lieben, weil sie ihm zeigt, wie man leben kann, wie wir richtig leben können. Der von der Welt, den man hier als Spötter bezeichnet, ja, der wird das immer ablehnen, egal wie weise wir reden, egal wie wir aus Christus herausleben. Er wird das nicht verstehen, er wird das ablehnen. Gell? Aber wir sehen auch hier, wie seine Ablehnung eigentlich die Flammen, ja, ihm da oben auch seine Schnur abbrennen. Und eines Tages wird er runterfallen auf die Realität in Jesus Christus. Und er wird da zerplatzen. So gefährlich ist das. Okay, und jetzt möchte ich ganz gerne den Bibeltext vorlesen von heute. Also noch einmal, unser heutiger Bibeltext besteht fast nur aus Rot. 2. Korinther 12, 16 bis 21. Sei es drum, ich bin euch nicht zur Last gefallen, aber bin ich etwa heimtückisch und habe euch mit Hinterlist gefangen? Habe ich euch etwa übervorteilt durch einen von denen, die ich zu euch gesandt habe? Habe ich Titus zugeredet und den Bruder mit ihm gesandt? Hat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Sind wir nicht in demselben Fußstapfen gegangen? Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden in Christus vor Gott. Aber das alles geschieht, ihr Lieben, zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will. Und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Aufruhr. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Das schreibt nun Paulus bitte einer christlichen Gemeinde, dem Leib Christi. Ja, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden die Reihenfolge ein bisschen ändern, weil wir fangen mal mit den guten, vorbildlichen Taten an. Die haben wir gleich abgehandelt. Ja, nämlich, Paulus schreibt hier, er wandelt mit seinen Mitarbeitern und besonders Titus in demselben Geist und in denselben Fußstapfen. Sie sind im Geist und in der Tat eins. Da können wir uns als Gemeinde, als Leib Christi die Frage stellen, wie ist das mit uns? Sind wir auch im Geist eins? Haben wir ein gemeinsames Ziel? Haben wir einen gemeinsamen Boden, von dem wir aus wirklich losgehen auf das gemeinsame Ziel hin? Sind wir ein Team? Sind wir eine eingeschworene christliche Kampfgemeinschaft? Das können wir fragen. Vielleicht ist das ein Problem. Vielleicht haben wir das nicht. Dann können wir daran arbeiten. Und Paulus spricht ja nicht eben nur zu den Korinthern so, sondern dieses Wort gilt ja für alle Zeiten, für jede Gemeinde, auch für uns eben. Und die zweite Sache, die er hier aufwirft, ist, reden wir, Moment, reden wir in Christus vor Gott mit zueinander und zur Welt. Es ist also so, dass es die Art der Heiligen Gottes ist, die wir hier sind, miteinander und zu der Welt zu sprechen. Lassen wir wirklich in dem, wie wir reden, die Liebe, Wahrheit, Geduld, Sanftmut und Demut Christi sprechen, wenn wir miteinander umgehen. Wenn wir in demselben Geist und denselben Fußstapfen voranschreiten und dabei in Christus vor Gott reden, dann passiert das, was in diesem Text als Verheißung genannt wird. Ja? Nämlich, das geschieht alles zur Erbauung der Gemeinde, nämlich auch die Ermahnungen. Während uns also das Lob zeigt, das, was wir tun sollen, dass wir auf dem richtigen Weg uns befinden, zeigt uns die Ermahnung, wo wir uns verbessern können und wo wir auch umkehren müssen. Lob hält uns am Weg und Ermahnung, ja, zieht uns wieder zum Weg, bringt uns wieder zurück, wirft uns zurück auf den Weg. Und das alles dient dazu, damit eben unser Leib, unser Christi-Leib als Gemeinde erbaut wird und auch unser irdisches Zelt, also durch unsere Lebensweise, eben auch in der Kraft Christi gehalten ist und dadurch wirklich für den Dienst lange tauglich bleibt. Die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Tempel Gottes, wenn ihn jemand verdirbt? Und das finden wir im 1. Korinther 3, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wenn man das nochmal auf unseren physischen Körper umlegt, dann können wir Folgendes sehen. Unser physischer Körper kann durch eine schlechte Lebensweise verderben. Das heißt, er kann krank werden und kraftlos werden. Wir können durch eine schlechte Lebensweise und unseren normalen Verfall beschleunigen. Wir können natürlich Warnungen ignorieren und munter, selbstzerstörerisch drauf losleben. Und das gilt eben auch für die Gemeinde Gottes. Bitte bis Bild Nummer 4. Das kann also auch für die Gemeinde Gottes gelten, wenn sie die Gewarnung Gottes nicht einhält, wie sie in der Bibel aufgeschrieben sind. Wir haben jetzt hier zwei Christen oder auch zwei Gemeinden. Also das kann man umlegen. Ist eins zu eins. Ja? Wir können tatsächlich so leben, dass wir so stark mit der Welt eins sind, dass wir genau dieselben Lebensweise, dieselbe Lebensweise haben wie die Welt. Ja? Wir sind aufgebläht, wir kümmern uns um das Weltliche, um den Genuss, ja, um die Gier, um die Völlerei, um alles das, was dazugehört. Ja? Wir haben Besitzliebe, Geldliebe, wir betreiben eigentlich auch durch unsere Art und Weise Missbrauch mit anderen Menschen, wir merken es vielleicht gar nicht. Ja, wir beuten vielleicht andere aus, wir vernachlässigen andere. Ja, und in uns drin ist etwas, was hier auch geschrieben ist in unserem Text, Sünde, Hader, üble Nachrede, Aufruhr, Verleumdung, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Zank, Zorn und Neid. Nochmal, wir haben es hier mit einem Christen zu tun. Ja? Das berührt nicht das Thema Errettung. Ja? Es geht nur darum, können wir als so ein Leib überhaupt tatsächlich die Ebenbildlichkeit Christi darstellen? Können wir als so jemand wirklich in dieser Welt, der Welt auch zeigen, dass wir Christi Jünger sind? Funktioniert das? Schauen wir uns das einmal genauer an. Ja? Sünde, diese Zielverfehlung, das Ziel, was hier gelebt wird, nämlich eben in Christus sichtbar den Dienst Christi weiterzuführen. Ja? Zielverfehlung, Hader, so dieses irgendwie innerlich Grollen gegen andere, ja? So dieses kein Frieden wünschen mit seinen Geschwistern, dieses irgendwas immer etwas sehen, was der andere vielleicht falsch macht und irgendwo, ja, so, ja, üble Nachrede. Ganz schlimmes Problem, wenn Leute anfangen, hinter anderen, zu anderen, über andere zu reden, ja, und schlecht zu machen. Das geht überhaupt nicht, nicht? Aufruhr, ja, eben, gerade noch bedingt durch Mahnungen, ja, Mahnungen, wie kann man mich mahnen? Ich will mich nicht mahnen lassen, ich bin perfekt, nicht? Verleumdung, nicht? Etwas als falsch weitergeben, etwas, was man irgendwo nicht verstanden hat, irgendwie als Tatsache darzustellen, dadurch auch wiederum Menschen schlecht zu machen. Ja, wir brauchen es einfach nur so durchgehen. Ja, Unzucht, Unreinheit, also auch die Liebe zum Schmutzigen, nicht? Ausschweifung, Zankzorn, also ich brauche es nicht alles durchgehen. Wir wissen, was das heißt, aber diese Dinge sind eben auch in einer christlichen Gemeinde total immanent da. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, hätte es Paulus nicht den Korinthern geschrieben. Und wir müssen uns immer fragen, wenn so etwas in der Bibel steht, inwieweit betrifft das uns selbst? Wo haben wir damit selbst Probleme? Ja? Und nochmal, wie ich es am Anfang gezeigt habe in meiner Einführung, ja, wenn wir das wissen, wenn wir das Richtige wissen, was wir tun sollen, dann können wir uns ändern. Ja? So habe ich meine paar Kilo verloren. Ich habe erfahren, das ist schlecht, das macht krank, das ist nicht gut, also mache ich es anders und es hat funktioniert. Und deswegen auch hier, wenn wir irgendwie sowas bei uns erkennen, ja, wir müssen uns mahnen lassen. Und dann dürfen wir umdrehen. Ja, wir sollen wieder der werden, den uns Gott als Gemeinde, ja, bestimmt hat, wer wir sein sollen. Nämlich eine laufende Gemeinde, die in einem Fußstapfen geht, ja, die in einem Geist ist, nicht? Die tatsächlich entweder wieder, die nicht in dem eigenen Schmutz steht, sondern die über das Ackerfeld dieser Welt läuft, um dort eben halt, ja, zu säen und zu wässern und zu pflegen, sodass die Nächsten wieder gerettet werden können. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu retten, nicht? Und hier sehen wir es eben, fit, ja, da eben nicht mit Völlerei, sondern sonst, ja, hier habe ich mit Brot und der Weintraube dargestellt, nicht? Das Gute von Gott empfangen, das Gute weitergebend, ja, sowohl in Tat als auch im Wort. Und hier noch einmal, ja, dass wir als Gemeinde im selben Geist gehen, in denselben Fußstapfen und wir reden in Christus vor Gott zu den Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. So. Ja, wenn wir laufen Gefahr zu sinken. Und wollen wir das Risiko eingehen, dass wir ein Urteil hören, wie es das Urteil der Gemeinde über Sardes gelautet hat. Und zwar, wenn wir mal anschauen, also in der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3, steht Folgendes. Da schreibt eben jetzt, das ist in die Gemeinde an Sardes gerichtet. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. Und du bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte fest und tu Buße. Also noch einmal, so eine Gemeinde hier, ja, die kann sich tatsächlich ein Urteil gefallen lassen, dass sie eigentlich tot ist. Auch wenn noch einmal der Einzelne tatsächlich gerettet ist. Ja? Weil die Werke, die uns Gott vorgegeben hat, sind nicht diese. Ja? Das ist noch die Welt, sondern die Werke, die uns Gott gegeben hat, das sind diese. Nicht? Macht eine lebendige Gemeinde aus. Und deswegen auch die Frage wieder an uns, die wir uns einfach stellen lassen müssen. Haben wir als Gemeinde hier in der FEG Spital, die wir hier alles von Gott bekommen haben, was wir brauchen, um als lebendiger Leib auf dieser Welt sichtbar und fruchtbar zu sein. Wir haben alles bekommen. Und die Frage ist, setzen wir auch wirklich alles ein, um das zu sein? Ja, und deswegen, ich sage nochmal hier, in der Offenbarung steht, nun sagt Jesus, werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denkt an das, was ihr gehört und empfangen habt. Daran haltet fest und kehrt dazu um. Also nochmal, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, dahin zu kommen. Wir müssen uns nur mal die Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen. Wir müssen uns mahnen lassen, schauen, ob das auf uns zutrifft, auf die Gemeinde zutrifft, ja, und dann sagen, wie können wir es ändern? Ja, ich bin ja als Comiczeichner immer mit dem Thema befasst, ich muss ein Problem finden und dann die Lösung sofort anbieten. Ich denke nur in Problem- und Lösungsfindung. Das heißt, ein Problem muss man erstmal erkennen. Dazu brauchen wir wiederum die Mahnung. Ja? Ein Problem erkennen und dann schauen, wie können wir es lösen und dann in dieser Lösung arbeiten und dann nachschauen, ob wir da hinkommen. Und jetzt bin ich auch schon am Ende. Und möchte nur noch mal uns das Ganze ausklingen lassen mit 4 Sprüchen. Die Sprüche sind übrigens wunderbar zum Anstreichen geeignet. Ja, man findet fast in jedem Vers rot, grün, gelb. Ja, herrlich. Ja, dann kann man mal kurz nur das Gelbe lesen, dann sieht man schon mal Wahnsinn, was da für Verheißungen drinstehen. Ja, dann schaut man sich das Grüne an. Boah, wie kann ich leben? Wie wunderschön ein artgerechtes Christenleben ist. Ein artgerechtes Christenleben. Ja? Und dann gucke ich mir das Rote an. Wow. Danke, Herr, dass du mir zeigst, hier ist Stopp. Danke, Herr, ja, dass ich dort nicht in diese Falle tappen muss. Ja? Das, was dir nicht gefällt. Danke für deine Warnungen, Herr. Also zum Abschluss nochmal 4 Sprüche. Zum Genießen. Ja? Saugt sie in euch auf. Atmet tief ein, riecht den Wohlgeruch des Wortes Gottes. Spruch 1, Kapitel 1, Vers 23. Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Ich den Mahnungen zuwenden. Seinen Geist in uns sprudeln lassen und er wird uns seine Worte kundtun. Spruch 4,1. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Durch die Mahnungen können wir lernen und klug werden. Spruch 15,31. Ein Ohr, das auf heilsame Mahnung hört, wird inmitten der Weisen bleiben. Und zum letzten Spruch habe ich noch ein Bild gemalt. Bitte das Bild Nummer 2. Nummer 2. Gibt es keins? Ah, jetzt ist da, okay. Ja. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so passt eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr. Ja. Wir hören die Mahnungen eben, die sich aus der Gnade ergeben, aus der Wahrheit, dem Recht und der Gerechtigkeit. Wir hören diese Mahnungen, nehmen sie auf, lassen sie Teil von uns werden. Ja? Und was ist? Das wird zum schönsten Schmuck. Ja? Hier steht, ich höre auf weise Mahnung. Ja? Deswegen ist es auch an den Ohren. Ja? Ich höre auf die weise Mahnung. Ich liebe es, auf weise Mahnung zu hören. Ja? Hier oben, ich folge der weisen Mahnung. Und hier unten nochmal, mich hält weise Mahnung. Dieser Schmuck, auf weise Mahnung zu hören, ist schöner, ist besser, ist wertvoller als jeder menschlich jemals erzeugte Schmuck. Da können wir jede Goldkette dafür in den Schmutz treten. Deswegen, lasst uns die Mahnung lieben, die von Gott an uns gerichtet ist. Amen.